Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Inzwischen ist es ein offenes Geheimnis. Bei den Regierungsverhandlungen in Wien knirscht es. Es geht eigentlich nichts weiter, sagen viele Beobachter. Auch die großen Zukunftsthemen finden nicht statt. Zumindest sickert da nichts durch, was in der Zukunft passieren soll. Und neuerdings gibt es sogar Angebote aus der Sozialdemokratie und von den Grünen, von Werner Kogler. Denkt noch einmal nach, sagt er in Richtung ÖVP, vielleicht gibt es doch den großen Umkehrschub. Das ist ein Thema, über das wir heute sprechen wollen. Und das zweite ist Deutschland. Da kracht es im Wahlkampf gewaltig. Der Vorstoß zum Asylstopp von CDU, CSU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz löste eine heillose Empörungswelle aus. Der Grund, er war im Bundestag auf die Stimmen der rechten AfD angewiesen, ein Tabubruch, ein Einreißen der Brandmauer. Er aber, Merz, sagt, was in der Sache richtig ist, wird nicht falsch dadurch, dass die Falschen zustimmen. Ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Mein Name ist Karl Wendel. Ich diskutiere heute wieder mit Ursula Stenzel, Ex-Politikerin, Autorin, kritische Stimme in diesem Land, und Robert Missig, Autor, Dramaturg und ein Freund der Sozialdemokratie. Das kann man ja, glaube ich, so...
Schönen guten Abend, ja.
Schönen guten Abend auch, ja.
Herr Missig, Sie kennen die deutschen Verhältnisse perfekt. Mhm. Fangen wir vielleicht mit Deutschland an. Mhm. Friedrich Merz hat mit seinem Vorstoß zum Asylstopp die Stimmen der AfD im Bundestag heranzuziehen, eine riesige Empörungswelle ausgelöst. Selbst Ex-Kanzlerin Angela Merkel sagt, so geht das nicht, das ist ein Tabubruch. Wie sehen Sie das?
Naja, jetzt mal unabhängig davon, wie es ich beurteile oder welche Meinung dazu habe, ist es ja so, in Deutschland ist es bisher ein Tabu gewesen, etwas, was man nicht anfasst, Mehrheiten mit der AfD zu bilden. Das heißt jetzt nicht, dass man eine Mehrheit gibt und die AfD stimmt auch mit, dass es dann was dagegen hat, aber wenn die Stimmen der AfD entscheidend sind, das ist der Tabubruch, das hat man bisher abgelehnt. Ja? Und das hat Merz jetzt zumindest vor einigen Tagen gemacht mit dieser nicht bindenden Resolution. Und das Hauptproblem bei Friedrich Merz bei diesem Zusammenhang ist, dass er genau das vor wenigen Wochen ausgeschlossen hat. Also hat er sogar im Bundestag vom Podium heraus gesagt, dass er mit SPD, Grünen, denen anbietet, dass man genau das ausschließt, dass man sich Mehrheiten in dieser kurzen koalitionsfreien Zeit mit der AfD sucht. Jetzt macht er genau das Gegenteil. Das heißt, er ist jemand, der sein Wort bricht, mitten im Wahlkampf. Ja? Also es kommt ja gelegentlich vor, dass Politiker nach einem Wahl was anderes machen, als sie vorher gesagt haben. Ja? Aber dass jemand sozusagen seine Glaubwürdigkeit schon im Wahlkampf selbst quasi dementiert, ist natürlich eine irre Geschichte an sich. Und das ist es jetzt, glaube ich, was für Friedrich Merz die Sache extrem schwierig macht. Ja? Vor allem, wenn man bedenkt, er lag ja bis vor kurzem, wir wissen nicht, wie die Zahlen jetzt sind, mit 30% deutlich vorn. Die nächstkommende Partei war die AfD bei irgendwie 22 und dann die SPD mehr bei 17. Manche Umfragen sind da. Ja, manche Umfragen sind so, manche sind so. Aber so. Das heißt, eigentlich Friedrich Merz hätte, simpel gesagt, im Schlafwagen zum Wahlsieg fahren können, hat jetzt aber ein riesengroßes Risiko eingegangen, hat eigentlich seine Kampagne angezündet, weil natürlich sind jetzt sozusagen auch innerhalb der Partei, innerhalb der CDU stehen die Leute auf, es gibt ein großes Tor war Boho. Das ist vollkommen unnütz jetzt aus der Perspektive eines Wahlkämpfers, sondern sogar extrem kontraproduktiv. Also was ihm da geritten hat, und er hat natürlich der Opposition oder den Opposition kann man gar nicht sagen, sondern der Konkurrenz damit einen Elfmeter aufgelegt, vollkommen unnütz.
Ja, aber die Öffentlichkeit in Deutschland sieht es momentan anders. Laut einer Umfrage, die die Bild-Zeitung gemacht haben, sieht eine Mehrheit der Deutschen einen Asylstopp bzw. den Fünf-Punkte-Plan, den Merz eben vorgelegt hat, durchaus als positiv. Wie sehen Sie diesen Streit, Frau Stenz?
Also ich sehe darin keinen Streich, den der Merz hier sozusagen der Öffentlichkeit oder der CDU oder wem immer gespielt hat, sondern ich sehe darin den Versuch noch zu retten, was zu retten ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, mitten im Wahlkampf sind mörderische Anschläge verübt worden von Migranten, die eigentlich schon hätten abgeschoben werden müssen und nicht abgeschoben werden konnten. Also das eine war ein Afghane, der ein zweijähriges Kind und einen marokkanischen Buben in einer Kindergartengruppe in Aschaffenburg erstochen hat. Das hat natürlich eine Welle der Empörung ausgelöst. Man kann sagen, ja, eine bessere Wahlkampfhilfe für die AfD hätte man sich nicht einfallen lassen können. Ein junger CDU-Politiker wurde in einer Kleinstadt in einer deutschen ebenfalls von einem Migranten mit dem Messer angegriffen. Das hat man sehr schnell fallen lassen in der Berichterstattung. Das heißt, man sieht vor Augen tagtäglich nicht nur die Problematik der Migration, der wilden Migration, der Hilflosigkeit der jeweiligen Regierungen inklusive EU, diese Leute wieder abzuschieben und außer Landes zu verfrachten. Der Bund redet sich aus auf die Länder, Bayern in dem Fall, Bayern auf den Bund, und es geschieht nichts. Und in dieser Situation ist natürlich die AfD hochgestiegen, weil sie die einzige Partei ist, neben der Sarah Wagenknecht, die man als linke Konkurrenz zur AfD sozusagen auch noch etablieren wollte, damit hier ein Gegengewicht ist sozusagen. Die sagen, wir haben nicht nur einen Kontrollverlust, sondern wir haben einen Kontrollverzicht, mit dem wir es zu tun haben. Und in diese schreckliche Situation, die niemand beschönigt, auch keiner von, auch nicht der Scholz, auch nicht der Habeck, niemand, ja. Diese Situation hat ihn dazu bewogen, jetzt die Notleine zu ziehen, damit man hier etwas tut. Ja? So, jetzt hat er was getan und wie sich herausstellt, große moralische Entrüstung. Jener, die die Wahlen verloren haben, die eigentlich schon gar nichts zu sagen haben. In erster Linie Habeck, der sich zum Kanzlerkandidaten
hochstalisiert
hat. Ja, naja, also
die Umfragen
bitte schön. Ja. Und B, also die SPD unter Olaf Scholz kämpfen jetzt ums Überleben bis zum 27. Katastrophal. Und da hat er Folgendes gesagt. Es ist im Interesse der Öffentlichkeit. Selbst der Chefredakteur der eher linksliberalen Zeit hat in einer Diskussion gesagt, man hat hier Versäumnisse seit Merkel inklusive und sollte versuchen, nur eine Mitte zu finden. Nur die linke, grüne, sozialdemokratische Mitte gibt es nicht. Sie haben sich verweigert. Und aus diesem Grund hat Merz in dieser Notlage der Massenmigration, die unkontrollierbar ist, ja, hat er gesagt, wir machen jetzt diesen Vorstoß. Ob es ihm nützt als Partei dann, der CDU, wird man sehen. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass er dadurch einen Schwenk macht, der natürlich zurückwirkt, auch auf unsere Verhandlungen, wenn es um innere Sicherheit und EU geht, weil die CDU damit natürlich auch einen Schwenk macht bezüglich der Verhandlungen in Österreich zwischen Blau und zwischen Schwarz. Ja? Weil die haben uns unter massiven Druck gesetzt. Nicht der Herr Merz direkt, ja, aber der Herr Weber von der EVP-Fraktion. Da gab es Anrufe direkt beim Bundespräsidenten, eine Ungeheuerlichkeit, er möge intervenieren. Das bricht jetzt in sich auch zusammen. Also nicht nur die Brandmauer bricht in sich zusammen, auch der Druck, der ungeheure indirekte Druck aus der EU, nur ja keine Rechts-Mitte-Regierung in Österreich zu ermöglichen und in Deutschland schon gar nicht, ja, das schlägt jetzt in meinen Augen positiv zurück und er wird das schaffen. Und es ist verständlich. Und das ist der Fehler gewesen aller Linken, aller, aller, dass man die AfD ausgegrenzt hat. Wenn man das nicht gemacht hätte, wäre sie nicht so stark geworden. Sagen Sie Danke an die Bundeskanzlerin Merkel, die sich völlig überflüssigerweise da noch eingemischt hat. Und da möchte ich noch einen Satz, wenn ich darf, dazu sagen.
Sie können ja durchreden, die Rest der Stunde.
Ich darf, nein, keine Stunde. Aber es gibt natürlich, erinnern Sie sich an die Wahlen in Thüringen im Jahr 22, ja? Da hat sie sich aus Südafrika zu Wort gemeldet. Man darf die CDU nicht mit der AfD dort gehen, um einen AfD zum Ministerpräsidenten zu machen. Daraufhin hat die AfD geklagt. Und sie hat im zweiten Senat bitte Recht bekommen. Man hat es als eine Missachtung und des Wahlrechts und der Möglichkeit empfunden. Ein großer Triumph für die AfD. Und jetzt rührt sich die Frau Merkel, der das ganze Schlamassel zu verdanken ist, eine Unglückskanzlerin. Sie ist die beste grüne Kanzlerin gewesen, die es je gab. Ja? Rührt sich da und mischt sich hier hinein. Ich finde das ungeheuerlich. Vorspiel zur Spaltung der CDU.
Ja, es gibt da jetzt viele Vorwürfe, die von Frau Stenzel...
Nein, nicht Vorwürfe, eine nur eine.
Also. Ja. Worum geht es in Deutschland eigentlich? Es heißt, es geht um eine Abstimmung im Zustrombegrenzungsgesetz, ein etwas sperriger Begriff. Was will Friedrich Merz und die CDU, CSU? Man möchte Punkt 1 eben den Migrantenzustrom stoppen, man möchte die Grenzen wieder überwachen, man möchte an den deutschen Grenzen wieder zurückweisen, was indirekt auch Österreich betreffen wird in Zukunft. Und vor allem, man möchte der Bundespolizei, die für all diese Kontrollen und auch für Abschiebungen zuständig ist, jene Aufgaben übertragen, die bisher bei den Ländern gelegen hat, was zu unglaublichen Verzögerungen geführt hat. Für dieses Zustrombegrenzungsgesetz sind CDU, CSU und FDP und die AfD eben, weil die CDU und CSU nur 196 Sitze im Deutschen Bundestag haben, sie brauchen diese Mehrheiten. Dagegen sind natürlich die Sozialdemokraten, die Grünen, die sehen, die Brandmauer gegen AfD bricht in sich zusammen. Sehen Sie das auch so?
Naja, sie bricht nicht vollständig zusammen, aber Friedrich Merz ist so quasi in ein Messer hineingelaufen, das er nur dazu selber gestellt hat. Nämlich, er hat vorher gesagt, er wird keine Mehrheiten mit der AfD nutzen, weil man in Deutschland bisher einen Konsens hat, dass die demokratischen Parteien mit einer rechtsextremen Partei keine Beschlüsse fasst. Und dann hat er vor den Wahlen jetzt sein eigenes Wort gebrochen. Das ist mal das Hauptproblem. Ja. Die andere Sache ist die, man soll solche Diskussionen erstmal nicht unbedingt in einem Wahlkampf führen, wo es keine klaren Mehrheiten im Parlament gibt. Üblicherweise gibt es ja Koalitionen und dann gibt es klare Mehrheiten. Nur im Wahlkampf selbst sind dann einige Monate mit im quasi koalitionsfreien Raum. Das ist ja der Hintergrund, dass das überhaupt stattfinden kann. Das ist die eine Geschichte und da hätte er natürlich sagen können, okay, ich habe diese und diese Pläne, damit wir mit dem Kontrollverlust, wie Sie es nennen, besser zurande kommen. Wir sollen ja auch in solchen Situationen, tut man auch gut daran, mit klarem Kopf und mit Ruhe und ohne Hysterie und Schaum vor dem Mund solche Dinge zu verhandeln. Das geht ja auch darum, dass man sie aus der Leidenschaft rausnimmt. Und natürlich gibt es unterschiedliche Problematiken. Ja? Es gibt einerseits die Migration, die wir brauchen. Es gibt andererseits die vielen, vielen Tausenden, Hunderttausenden, Millionen Migranten, die sich hier integrieren wollen und denen man helfen muss und die man nicht stigmatisieren kann. Es gibt diejenigen, die nicht integrierbar sind, die sozusagen diese Pocket aus Jugendbanden, lassen Sie mich ausreden, Sie haben jetzt wirklich...
Ich schüttle nur innerlich den Kopf.
Aus Jugendbanden und auch Traumatisierten, ja. Wo man sicherlich mit psychosozialer Betreuung etwas tun müsste, aber natürlich übersteigt es auch die Fähigkeiten einer Gesellschaft. Und dann gibt es diejenigen, die noch neu dazukommen. Das ist ja wieder was ganz was anderes. Ja? Das Beispiel von dem Mörder aus Aschaffenburg, das Sie genannt haben. Ja? Magdeburger war ja ganz was anderes, das war ja ein AfD-Anhänger. Ja? Aber der in Aschaffenburg, ja, der war ja erstens mal vorbestraft wegen Gewalttätigkeit. Ja. Er war als psychisch problematisch bekannt. Er war ausreisepflichtig und das Ganze hat sich in Bayern abgespielt. Ja? Also, dass ich da gerade darf jetzt... Nein, Sie dürfen jetzt nicht. Wirklich, ich habe Ihnen lange zugehört.
Ja,
jetzt bin wirklich ich mal im Wort, zu Wort. Ja, Sie können nicht eine halbe Stunde durchreferieren. Ja. Ich spreche...
Ich lasse Sie gerne ausreden.
Und dann glauben Sie, Sie müssen bei jedem Gedanken sofort hineinbellen. Nein. So geht das nicht.
Ich belle nicht. Ich belle nicht.
Es ist doch absurd, dass ich in dieser Situation die Union aufbloßt hat. Ja? Also wenn jemand verantwortlich ist dafür, dass es nicht funktioniert hat, diesem einen Herr zu werden, dann sind schon bitte die Sicherheitsbehörden in dem Bundesland, in dem das passiert ist und in dem der gewohnt hat. Das ist nun mal die CSU in Bayern. Ja? Deswegen hat es auch so etwas Heuchlerisches und Frivoles, dass diejenigen, die verantwortlich sind, die eigentlich sozusagen einen Fehler gemacht haben, dann auf andere zeigen. Ja? Aber ich sage noch einmal, natürlich gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Probleme im Zusammenhang mit Migration. Ja? Jede einzelne braucht sachliche Lösungen. Ja? Und da wäre es natürlich viel sinnvoller, auch aus der Perspektive von Friedrich Merz gewesen, zu sagen, okay, ich habe eine harte Position dazu, ich will diese und diese radikalen oder rigiden Gesetze und ich werde mich nach der Bundestagswahl, wenn ich eine klare Mehrheit bekomme, dafür einsetzen, in der Koalition, die ich dann bilde, ja, diese Maßnahmen zu setzen. Jetzt hat aber etwas gemacht, was das muss man nicht, das kann mir gefallen oder nicht gefallen, ich analysiere es nur, seine Kampagne selbst in Schwierigkeiten bringt. Weil plötzlich hat er eine zerstrittene Partei, ja, wo die einen so sagen, die anderen so. Ja, er will das durchbringen. Die Ministerpräsidenten der CDU-regierten Länder sagen schon, sie werden es im Bundesrat zu Fall bringen. Jetzt steht seine ganze Partei in Flammen. Ja. Das ist ja das Blödeste, was man machen kann im Wahlkampf. Wir alle wissen aus österreichischer Erfahrung, wie gut Parteien performen, die in sich zerstritten in einem Wahlkampf sind.
Vielleicht ist das, was Merz aber angestoßen hat, genau das Richtige. Zumindest 67% laut einer Umfrage der Bild-Zeitung der Deutschen sehen dieses Gesetz und diesen Vorstoß als positiv. Und er selbst, Friedrich Merz, sagt, was in der Sache richtig ist, wird nicht falsch dadurch, dass die Falschen zustimmen. Ob das so stimmt oder nicht, sehen wir nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
In Deutschland wird darüber diskutiert, ob der Vorstoß von Friedrich Merz zu einem Zustrombegrenzungsgesetz ein guter war oder nicht. So zum Beispiel die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt, dieser Vorstoß war schlecht, weil für die Sanktionierung dieses Vorschlags brauchten Merz die Stimmen der AfD. In Österreich gibt es den ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz, der sagt, gutes Gesetz brauchen wir. Quasi am Weg zur Festung Europas brauchen wir derartige politische Schritte. Sie klatschen da Beifall, oder?
Ich klatsche keinen Beifall. Ich sehe, dass einem nichts anderes übrig bleibt, erstens. Und zweitens sehe ich, dass der große Fehler sich rächt, dass man eine Partei, die dieses Thema besetzt hat über Jahre, ja, und eigentlich eine Strategie dafür entwickelt hat, die zielführend scheint, auch in der Betrachtung von manchen Beobachtern, dass man die ausgrenzt. Das erweist sich jetzt als Fehler. Die Merkel hat diese Partei ausgegrenzt. Die Merkel war keine CDU-Politikerin. Sie war eine Anti-CDU-Politikerin. Und es hat immer schon diesen Split in der CDU gegeben, schon während sie ihrer Kanzlerschaft. Merz war ja ihr größter Gegner und sie hat ihn verstanden, sich vom Leib zu halten, nicht wahr? Und jetzt äußert sie sich wieder dazu, weil sie wollte eigentlich diese Außenpolitik. Sie hat gesagt, wir schaffen das. Sie hat die Welle der Migration eigentlich erst dann katalysatorisch ermöglicht. Sie hat die grüne Wende ermöglicht. Und ein gescheiter Beobachter, ich wage ihn zu zitieren, aber ich weiß jetzt nicht, ein kluger Analyst hat gesagt, sie ist eigentlich die grüne Kanzlerin gewesen, nicht der Habeck wird's werden, der abschwimmt wegen seiner Klimapolitik, nicht wahr? Und Wirtschaftspolitik.
Herr Mies, ich kann dem Satz, mit dem Friedrich Merz sich rechtfertigt, er sagt, was in der Sache richtig ist, wird nicht falsch dadurch, dass die Falschen zustimmen, wenn eben die AfD dem Gesetz zustimmt. Was ist an diesem Satz eigentlich falsch?
Naja, es ist wahrscheinlich daran falsch, dass der Herr Premier mal zu Beginn damit mal falsch, dass der Herr Merz vor 2 Monaten oder wahrscheinlich auch noch hat das vor 2 Wochen wiederholt, genau das Gegenteil gesagt hat. Nämlich, dass man in dieser koalitionsfreien Zeit nicht die Möglichkeit ergreifen wird, das hat er hochheilig versprochen, auch die anderen aufgefordert, sich daran zu halten, mit einer rechtsextremen Partei Mehrheiten zu finden. So, wenn er vor 2 Wochen findet, das ist richtig, warum findet er es jetzt falsch? Ja? Und was soll man einem Menschen, das ist ja sozusagen der Punkt, es geht ja auch um die Glaubwürdigkeit, es geht ja auch um die Glaubwürdigkeit, was soll man einem Menschen glauben, der innerhalb von 2 Wochen seine Meinung ändert und das ist jetzt natürlich auch der aufgelegte Elfmeter, den die anderen Parteien nützen, welche langfristige strategische Verlässlichkeit kann man jemanden zubilligen, der offensichtlich durch Tagesaffekte heraus mal das und dann das Gegenteil macht. Ja? Also ich meine, von einem Kanzler erwartet man sich schon, also das ist wahrscheinlich in Österreich nicht anders als in Deutschland, ja? Aber in Deutschland besonders, weil es natürlich auch ein größeres Land mit größerer Gewicht ist, also die Handlungen, die ein Kanzler setzt, natürlich damit auch mehr globale Bedeutung haben, ja, und auch riskanter sind. Ja. Von einem Kanzler erwartet man sich schon auch eine gewisse Besonnenheit und nicht, dass er sozusagen von Affekten gesteuert mal in die eine oder in die andere Richtung rennt.
Also Merz ist sicher nicht von Affekten gesteuert, das ist nicht sein Charakter. Er hat sicher es strategisch, auch taktisch überlegt. Und er hat damit natürlich die Parteien, die ihm jetzt vorwerfen, er wäre wortbrüchig geworden und so weiter, auch bloßgestellt. Weil sie hätten die Möglichkeit gehabt, auch jetzt noch dieser Gesetzesentwurf zuzustimmen. Und das haben sie nicht gemacht. Warum haben sie es nicht gemacht? Weder die SPD noch die Grünen. Weil sie diesem Dogma verpflichtet sind. Sie wollen ja diese Migration. Sie wollen ja in Wirklichkeit nichts dagegen tun. Das sind ja die zukünftigen Stimmenbringer. Und das sind die Vorfeldorganisationen, die also diese Regierungen beraten, so wie der Herr Politologe und Soziologe und ich sehr honorig, der diese Tauschgeschäfte eingefädelt hat über die Merkel und der jetzt weiter das betreibt über die von der Leyen, dass man sagt, wir zahlen, damit ihr diese Leute zurückhält und wir nehmen dafür die, die wir brauchen. Funktioniert auch nicht. Die EU macht sich damit erpressbar und es kommt nicht einer weniger deswegen über die Grenze illegal. Das muss man sehen. Also ist die Misere, lieber Herr Mies.
Also ich muss Ihre Schmähs jetzt schon ein bisschen korrigieren. Ja, sozusagen die anderen haben natürlich genau die gleichen Problemlagen vor Augen und man muss sie so lösen, dass sie aber auch rechtlich halten. Ja. Und natürlich gibt es Einwände der anderen Parteien mit guten Gründen, dass zum Beispiel die dauerhafte Schließung der Grenzen zu Österreich zerstören würde. Schengen-Europa, jetzt kann man sagen, das will man oder man will es nicht, aber das kann man nicht übers Bein brechen. Ja? Da muss man ja sich immer überlegen, was ist für eine bestimmte Handlung, die ich setze, welche Folgewirkungen haben die für Europa, für das deutsch-österreichische Verhältnis, für das Reiseverkehr, für die Wirtschaft und so weiter und so fort. Das ist ja alles nicht trivial. Ja? Deswegen haben die anderen Parteien auch gesagt, ja, so etwas verhandelt man üblicherweise in den zuständigen Ausschüssen des Bundestags. Das geht eher nicht vor der Wahl, weil weil da sind die Leidenschaften groß und auch die Versuchung, schnell mal eine Schlagzeile zu generieren. Ja, das macht man, wenn gewählt worden ist und es eine Koalitionsverhandlung gibt. Ja, ich meine, es kommt jetzt wirklich nicht auf 3 Wochen an oder zwei Monate. Ja, das ist ja der Hintergrund dagegen und der Hintergrund dagegen und nicht irgendwelche Fantasien, die Sie hier
von sich geben. Keine Fantasien. Es ist ich gebe Ihnen insofern recht, dass es natürlich Folgen hat, weil Schengen auf der Kippe steht damit, ganz klar. Und es hat auch Folgen für die Wirtschaft und so weiter. Aber ähnlich hat die Merkel gehandelt, Anlassgesetzgebung mit Fukushima, wie dieser wahnsinnige Tsunami in Japan das Kraftwerk eben zerstört hat und dadurch sofort gesagt, Windkraft statt Atomkraft oder alternativ und hat dem, nein, sie war eine Kanzlerin, die nicht die Interessen der CDU, CSU vertreten hat. Sie hat ihre eigenen vertreten, sie war geformt durch die DDR, war sie geformt, ja, das lässt sich überhaupt nicht leugnen.
Das grün oder was?
Sie hat die CDU in eine völlig andere Richtung gedrängt und das haben ihr die Wähler auch nicht verziehen.
Also schauen Sie, ich bin ja kein Konservativer, ich bin ja auch kein ÖVP-Freund. Aber wenn ich mir jetzt das mit den Augen der CDU sehen würde, würde ich jetzt mal schon mal zu bedenken gegeben, Angela Merkel hat als Kanzlerin der Mitte die CDU...
Der linken Mitte. Sorry.
Ja, Entschuldigung. Ja. Ist ja wurscht. Schauen Sie, ich meine...
Ja, ist so.
Als Kanzlerin der Mitte der CDU Mehrheiten gebracht, die sie als harte rechte Kampfpartei eines Alfred Treggers, den Samuel gegeben hat, natürlich nie erreicht hätte. Ja? Ja. So, Angela Merkel hat 40%, 36%, am Ende 33% gehabt, nämlich strategische Mehrheiten. Ja, da können Sie andere davon träumen. Ja? Der Herr Merz, werden wir sehen, ob er das schafft. Ja?
Sie hat die AfD erst groß gemacht.
Für eine Partei der rechten Mitte, was die CDU sein will, ist es natürlich sinnvoll, Wählermilieus an sich zu binden, die man nicht automatisch gewinnt. Ja? Die Hardcore-Rechten und Konservativen hat bald einer, da bist du aber halt bei 25%. Ja? Das ist die strategische Überlegung der CDU gewesen. Die CDU muss natürlich Angela Merkel für diese 16 Jahre und für diese Mehrheiten, die sie erreicht hat, dankbar sein und nicht jetzt so, ich interpretiere ihre Ressentiment als Ressentiment einer Konservativen, die der CDU schon durchaus nahestehen würde. Ja? Da muss man doch froh sein, wenn man jemanden hat, der sozusagen über die eigenen Parteisoldaten hinausstrahlt. Ja? Viele Parteien auf der Welt wären glücklich, wenn es so jemand hätte.
Das sind natürlich vieles auch sehr gute Phraseologie statt also ganz objektiver Analyse. Aber ich glaube, natürlich hat das Rückwirkungen auch auf die Verhandlungen hier in Österreich, die Koalition. Verhandlungen und
Frau Stenzel sagt es eben, die FPÖ in Österreich steht der AfD in Deutschland durchaus nahe. In Österreich gibt es diese Brandmauer, die man in Deutschland noch hat, auf Bundesebene, in der Form nicht. Es wird zwischen Blau und Schwarz verhandelt. Aber es knirscht bei den Regierungsverhandlungen in Österreich, in Deutschland. Durch diesen März-Vorstoß hat man zumindest klar, wofür jetzt eigentlich März steht, ob das inhaltlich jetzt gut oder schlecht ist und politisch gescheit, sei mal dahingestellt. Und er will diesen Migrationsstopp. Rot-Grün sehen es in Deutschland zumindest differenzierter. In Österreich hören wir aus den Verhandlungen eigentlich gar nichts. Wer wo steht, wissen wir so ungefähr. Über Zukunftsthemen scheinbar wird auch nicht so großartig gesprochen. Und neuerdings gibt es sogar Angebote aus der SPÖ und von den Grünen. Ja, denkt noch einmal nach, wir könnten wieder einsteigen.
Naja, also wir hatten ja einige Wochen oder Monate diese Verhandlungen zwischen den drei Parteien, ÖVP, SPÖ und Liberale, was dann in einer völligen Fiasko geendet ist, vor allem weil die Neos überstürzt vom Verhandlungstisch aufgestiegen standen sind und dann die ÖVP, der rechte Flügel der ÖVP, die Chance genützt hat, dem Nehammer ein Messer in den Rücken zu rammen. Ja, das ist ja eine Abfolge von Unverantwortlichkeiten gewesen und auch von politischen Unfällen. Ich sage ja nicht, dass irgendjemand das so geplant hat. Ja? Also, dass diese wichtigen Verhandlungen so zusammengebrochen sind, ist ein Versagen der politischen Eliten, das ich unfassbar finde. Ja? Also staatspolitische Verantwortung hätte es diktiert, dass man alles unternimmt, um einen Extremisten wie Herbert Kickl vom Kanzleramt fernzuhalten. Ja? Und das haben ja auch alle versprochen, ja? Wenn wir schon beim Wählerwillen sind. Alle Parteien, ÖVP, Grüne, Liberale, wenn man noch Sozialdemokraten, ja, haben versprochen, keine Koalition mit Kickl. Diese Parteien haben 71% bekommen. Ja? Und dann lässt man so etwas zerkrachen, ist total unverantwortlich. Und im Grunde genommen, ja, wir wissen schon, sozusagen realpolitisch, der Nehammer ist jetzt weg, jetzt ist der Stocker da, die ÖVP ist völlig kopflos, lässt sich vom Kickl demütigen. Aber das muss ja nicht das Ende des Tages sein. Ja? Steigt sie aus dieser Geisterbahn, wäre mein Appell an die ÖVP. Ihr seht ja jetzt eh, wohin das führt. Ja? Die ziehen ja euch im Nasenring durch die Manege und schauen wir, dass man einen Neustart macht mit Koalitionsverhandlungen der Parteien der demokratischen Mitte.
Also erstens wird die FPÖ nicht mit dem Nasenring durch die Manege geführt. Zweitens,
die ÖVP.
Oder die ÖVP auch nicht. Ja. Und zweitens, natürlich knirscht es in diesen Verhandlungen, aber im Wesentlichen, glaube ich, in vielen Fragen ist man sich schon sehr, sehr nahe. Und ich glaube, man hat natürlich den Versuch gesehen, hier von der ÖVP sich so aufzuführen, als ob sie die Wahlen gewonnen hätte und nicht die FPÖ. Das führt nicht unbedingt zu einer guten Atmosphäre. Ich glaube, das hat sich mittlerweile normalisiert und man hat also nicht nur Steering Group, man hat Vier-Augen-Gespräch und so weiter. Und das ist durchaus üblich bei solchen Koalitionsverhandlungen. Ich sehe in der Taktik der SPÖ oder auch die Sie jetzt hier analysiert oder gebracht haben, sollen sich doch noch einmal überlegen, vielleicht kann man noch einmal mit den Grünen und mit den Roten und so weiter und dadurch Kickl und die FPÖ den Wahlsieger umgehen, sehe ich ein taktisches Manöver, um nach außen den Eindruck zu erwecken, es gäbe ja doch noch eine Alternative, ja, und dadurch Neuwahlen zu provozieren. Da wollen sie das unbedingt, da werden sie einmal verlieren. Das glaube ich nämlich. Es ist auch so, dass jetzt natürlich auch in gewissem Sinne sicherlich auch Rücksicht genommen wird auf den Wahlkampf in Deutschland. Ja, und dass man sagt, okay, erstens brauchen wir Zeit, um Medien, Europapolitik, diese Fragen, Ukraine und so weiter, Sicherheitsfragen ausführlich zu behandeln, sachlich zu behandeln. Wir schminken uns jetzt diese Polemik und die gekränkte Eitelkeit sozusagen ab und machen das. Und man nimmt Rücksicht auch auf den Wahltermin in der Bundesrepublik. Also ich glaube, Sie werden das sehen. Das ist nicht so abwegig, diese meine Analyse. Es ist viel Theaterdonner dabei. Und ich glaube, sowohl Kickl als auch Stocker sind sehr wohl in der Lage, das zu sehen, dass im Grunde diese Verhandlungen zum Erfolg verdammt sind, auch wenn es den Grünen und den Roten und wem immer nicht gefällt.
Ja, Deutschland wählt am 23. Februar. Stimmt das, was Frau Stenzel analysiert, wird vor diesem Datum in Österreich nicht großartig etwas passieren?
Also ich glaube nicht, dass der Herr Kickl jetzt besonders seine Verhandlungstermine und auch der Herr Stocker abhängig macht von dem Wahltermin in Deutschland. Aber es schaut schon so aus, dass es schwierig wird für diese Koalition, wenn sie überhaupt zu einem Ergebnis kommt, vor dem 23. Oktober ranzukommen. Februar. Wir erinnern uns ja daran, vielleicht habe ich recht. Vielleicht habe ich trotzdem recht bei dem Versprechen. Wir erinnern uns ja daran, die sind angetreten, irgendwann mal Mitte, eigentlich Anfang Januar schon. nachdem die Dreiergespräche zerbrochen sind und haben gesagt, jetzt machen wir das ganz schnell und haben die Budgetfahrplan auf einem Excel-Sheet und so weiter und haben so getan, als wäre das jetzt alles in Butter. Ja. Und jetzt gibt es natürlich die ganz harten Brocken, es ist nicht alles in Butter. Ja. Selbst die FPÖ kommt sogar jetzt mit der Bankenabgabe, die SPÖ haben wollte, um die Budgetkonsolidierung auf eine sozusagen auch gerechtere Art und Weise hinzubekommen. Wie der Babler das gefordert hat, hat man auch gesagt, das ist eine linksradikale Forderung und weil der das fordert, müssen wir die Regierungsverhandlungen platzen lassen. Ja? Jetzt kommt die FPÖ daher und jetzt macht man das vielleicht mit der ÖVP, da ist plötzlich nicht mehr linksradikal. Also es ist ja völlig absurd, aber was das betrifft. Ja? Natürlich ist es vernünftig, ja. Ja, aber dann hätten wir die Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ, Grüne und Liberalen
nicht platzen. Ich glaube,
das sind dann etwas anderes. Das war natürlich ein wesentlicher Punkt. Ja, Raiffeisen und die Industriellen Vereinigung haben natürlich ihre Wunschkoalition durchsetzen lassen, ja, wollen. Ja. Jetzt kommen selbst Raiffeisen und die Industriellen Vereinigung drauf, dass das nicht so
da akute
ist.
Ja, akute, dass das hier die ÖVP ist, ja, unter Druck
wenn man jetzt anschaut, sozusagen, diese Regierung verhandelt, weil sie von Zukunftsthemen gesprochen haben. Ja. Die Streichung aller Förderungen für den ökosozialen Umbau, also für den Klimaschutz, ja, Heizungsumbau, also raus aus Ölheizungen, rein in Wärmepumpen zum Beispiel, was bisher gefördert wurde, ja? E-Mobilität. Jetzt gibt es plötzlich Pressekonferenzen von der Autoindustrie und von der Heizungstechnologie, also von den Heizungstechnikfirmen, die sagen, ja, wenn wir das machen, ist es eine Katastrophe. Es werden 5.000 Arbeitsplätze in der Branche, allein in der Heizungsbranche verloren gehen. Und die machen diese Pressekonferenzen auch noch vor einem Hintergrund, wo das Logo von der Wirtschaftskammer und der Industriellen Vereinigung hinten ist. Ja? Da ist meine erste Reaktion, das ist ja fast lustig, ja? Aber meine Reaktion wäre, na, das hätte sich bisher früher überlegen sollen. Ja? Und jetzt ist die ÖVP in der Situation, dass sie mit einem Herbert Kickl, den sie vorher als rechtsextrem bezeichnet hat, mit Recht, und auch noch bezeichnet hat als einen Anhänger aller Verschwörungstheorien, verhandeln muss die Europapolitik, ja? Einen Putin-Pudel ist das, ja? Dass sie mit ihm verhandeln muss die Medienpolitik, die Zerstörung des ORF, ja? Die Zerstörung der Pressefreiheit in diesem Land. Die FPÖ fordert mittlerweile sogar die Zerschlagung der Kammern. Weiß ich eh, warum das der Fall ist. Ja? Weil man die Arbeiterkammer als gesetzliche Vertretung der Interessensvertretung der normalen Menschen und der Arbeiter, die unbedingt brauchen, ja, schwächen will. Ja.
Ihnen zu, dass Sie nervös sind.
Ich bin überhaupt nicht nervös, aber man kann sich aufregen, wenn man das
Wiener
sieht.
Die Wiener Wahlen
werden bei dieser Horrorregierung sicherlich problemlos ausgehen. Braucht man wirklich keine Sorgen haben.
Noch einmal, keine Horrorregierung wird es sein, das stimmt ja alles nicht. Es wird auch die Medienfreiheit nicht zerschlagen. Man kann sich überlegen, ob man das ORF-Gesetz reformiert. Das muss man auch aufgrund eines Urteils, glaube ich, des VGH, nicht wahr?
So,
wenn ich den Herrn Lothar Lockel höre, ja, der Vorsitzende des Stiftungsrates ist, der Ex-Propagandachef von Van der Bellen, und er bedauert, dass man diese Reformen, also dass man sich überlegt, eine andere finanzielle Methodik, also nicht so wie jetzt mit der Haushaltsabgabe und den Gebühren unter Werbung, sondern eben um 100 Millionen weniger, bleiben immer noch 600 Millionen übrig für den ORF, dass man sich, also dass dieses Budgetmodell überlegt, das ist keine Zerschlagung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das ist eigentlich nicht unvernünftig, und wenn der Herr Lockel dann sagt, dann kann man sich dann manche Sachen nicht mehr leisten, der Programmhöhepunkt, was hat er genannt, den Bergdoktor, entschuldigen Sie, da lachen doch die Hühner, ja?
Ja, trotzdem.
Obwohl ich den Bergdoktor auch gerne sehe, wenn ich mich entspannen will, ja?
Ja, ja. Herr Misik, Sie haben das Scheitern der Verhandlungen hin zur Dreierkoalition als politischen Unfall bezeichnet. Gäbe es jetzt eigentlich eine Alternative zu diesen Verhandlungen zwischen Blau-Schwarz?
Natürlich gibt es immer eine Alternative. Es gibt die Alternative, dass man eine... Jetzt ist man natürlich in der Situation auch, dass die eine Koalitionsverhandlungen schon kollabiert sind, völlig unnötig, ja. Die zweiten vielleicht auch nochmal. Dann ist man in so etwas wie fast einen nationalen Notstand. Dann kann man natürlich auch die Frage überlegen, ob man nicht eine Regierung aus ÖVP, SPÖ, Neos und Grünen macht. So etwas wie eine Konzentrationsregierung der vernünftigen Kräfte
gegen
in diesem
den Wählerwillen.
Was für ein Wählerwillen? 71% hat die hinter sich. Ja, was ein bisschen die Mathematik können schon machen. 71% der Österreicherinnen und Österreicher haben gestimmt für Parteien, die der Meinung sind, dass Herbert Kickl nicht Kanzler werden soll. Wo ist der Wählerwillen da?
Sie kennen die Umfragewerte auch.
Der Bundespräsident, ja? Bei den Bundespräsidentschaftswahlen, hat ein Kandidat, der versprochen hat, Kickl wird nicht Kanzler, unter mir 56% gewonnen.
Er kann wegen sich wünschen, aber er kann es nicht erzwingen. Ja, obwohl er
die Fäden, die FPÖ wie die Spinne ist eine Partei, die eine Minderheit der Österreicher repräsentiert.
Also die,
wo der Wählerwille hier ist, ist relativ klar. Der Wählerwille ist so, dass Parteien gewählt worden ist.
Nein. Lieber Herr Dr. Misek, ich verstehe Sie.
Der Wählerwille ist so, dass Parteien gewählt worden sind, die mit einer großen Mehrheit, 71%, die versprochen haben, keine Koalition mit der FPÖ. Dass es sie trotzdem jetzt möglicherweise gibt, ist ja eine Folge dessen, dass die ÖVP ihr Wahlversprechen total gebrochen hat. Ich meine, der Herr Stocker hat noch gesagt, nicht mit Herbert Kickl, nie und nimmer. Das ist ein Rechtsextremist, ein Anhänger von Verschwörungstheorien. Was sagt der Herr Stocker heute? Er sagt, meine Meinung hat sich zwar nicht geändert, aber ich mache jetzt das Gegenteil von dem, was ich vorher gesagt habe. Ja? Ich meine, was soll man so jemandem noch glauben?
Das ist eine sehr gute demagogische Argumentation. Man schlägt sozusagen den Sack und meint den Esel. Und das durchschauen die Menschen hier auch. Glauben Sie mir, das sind Kunstmanöver, um das noch zu verhindern. Es ist nicht demokratisch, so wie Sie denken. Man soll jetzt einmal aufhören, diese Partei, die FPÖ ist eine demokratisch legitimierte Partei, die meisten Stimmen bekommen hat bei der Nationalratswahl. Und sie hat einen Anspruch, Regierungsverhandlungen zu führen. Die ÖVP hat sich damit in eine missliche Lage geführt. So misslich auch wieder nicht. In Niederösterreich ist sie mit dem blauen Auge davongekommen. Der Herr Stocker hat einen Stiernacken und gute Nerven. Und sie werden sich da treffen können, sowohl der Kickl als auch. Also das ist alles Wunschdenken. Und kein Mensch in Österreich will Neuwahlen mit links und der SPÖ unter einem Babler und womöglich mit dem Herrn Kogler oder der Frau Gewessler als Vizekanzlerin. Das ist ja eine Albvorstellung, bitte.
Ja, sicher. Also, diese Parteien haben immerhin 71%. Und
ja, aber die werden sie nicht haben bei
diesen Partei Wahlen. Ihre Partei, die Sie so lieben, hat 29%. Ja. Die Mathematik müssen Sie schon auch akzeptieren. Die ist nun mal so. Es gibt vielleicht in Ihrer Welt alternative Fakten, aber alternative Mathematik gibt es noch keine.
Ich kann schon bis 3 zählen und ein bisschen darüber hinaus.
Trotzdem werden wir diese Diskussionen in den nächsten Wochen noch öfter führen, denn eine wirkliche Einigung steht noch in weiter Ferne. Danke vielmals für das Gespräch, Ursula Stenzel. Danke vielmals, Robert Misek, und einen schönen Abend noch.